After Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
Wenn man in die Regale von Supermärkten oder Baumärkten blickt, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass in Deutschland gerade sehr viel geputzt, gebacken, repariert oder der Keller aufgeräumt wird. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Verhalten? Das kann man psychologisch deuten und das wollen wir heute im After Corona Club tun. Und dazu die Frage stellen, wie sich das vielleicht auf unser Verhalten in der Zukunft auswirken wird. Dazu bin ich jetzt verbunden mit einem Mann, der mal als Psychologe der Nation bezeichnet wurde. Er hat sehr viele erfolgreiche Bücher geschrieben, unter anderem Deutschland auf der Couch. Stefan Grünewald ist Psychologe und der Gründer eines Instituts, in dem er mit vielen tiefen psychologischen Interviews regelmäßig hinter die Kulissen der Seele der Nation blickt. Schönen guten Tag, Herr Grünewald.
Hallo, Frau Reschke.
Wie nutzen Sie sozusagen die Kontaktbeschränkungen? Putzen Sie viel, kochen Sie viel, gehen Sie viel einkaufen, räumen Sie den Keller auf oder?
Also ich arbeite noch viel aus dem Homeoffice, räume jeden Abend die Spülmaschine ein, mache morgens Frühstück, gieße den Garten, bin aber ansonsten sehr, sehr eingespannt, weil die Forschungsarbeit bei Rheingold weiterläuft und ich im Moment eher viel zu tun habe.
Viele Deutsche gehen ja dauernd einkaufen und putzen viel. Was steckt denn eigentlich hinter diesem Aktionismus?
Also wir sind ja sozusagen in einem kollektiv verordneten Vorruhestand. Und für viele Menschen eröffnet sich ungeheure Zeitfenster. Und die große Frage ist natürlich, wie kriegen wir diesen Alltag gestaltet? Weil jede Alltagsgestaltung gibt uns das Gefühl, wir machen irgendwas Sinnvolles, wir erleben sozusagen einen Werkstolz. Gleichzeitig, solange wir tätig sind, können wir auch die Ohnmachtsgefühle verdrängen oder beiseite schieben, die wir angesichts einer Bedrohung verspüren, die wir nicht wahrnehmen können. Das heißt, es gibt jetzt ganz unterschiedliche Strategien, wie wir im Alltag klarkommen können. Ich glaube, in der ersten Zeit der Krise haben viele Menschen das gemacht, was Vorruheständler immer machen. Sie haben erstmal das abgearbeitet, was immer schon anstand. Also Akten sortiert, den Wintergarten repariert, den Keller aufgeräumt, Akten angelegt und so weiter und so fort. Das ist aber irgendwann mal erschöpft und dann geht es wieder um die Frage, wie kriege ich Sinn und Aktivität in mein Leben?
Sie haben gerade gesprochen von Ohnmacht. Ist es ein Gefühl der Ohnmacht, was wir gerade erleben?
Das ist sozusagen das Grundgefühl. Wir sind einer Bedrohung ausgesetzt, die können wir sinnlich nicht wahrnehmen. Die ist nicht riechbar, sichtbar, schmeckbar und das ist seelisch gesehen so der größtmögliche Störfall, weil die normalen Abwehr- oder Fluchtreflexe lahmgelegt sind. Das heißt, was die Menschen versuchen, jetzt händeringend sich selber zu beweisen, dass sie halt nicht ohnmächtig sind. Und das fängt an mit den Handwaschritualen, die wir uns auferlegen. Das geht weiter mit den Abstandsregeln. Ganz, ganz wichtig, gerade in diesem Frühjahr war der Frühjahrsputz, weil da haben wir eine sichtbare Bedrohung, eine sichtbare Verschmutzung. Da können wir gegen vorgehen. Das heißt, wir hatten dieses Jahr private Bodenoffensiven zu Hause, die viel martialischer waren als die letzten Jahre. Aber auch das Hamstern, was vor allen Dingen die erste Woche die Leute beschäftigt hat, war eine wichtige Möglichkeit, sich zu zeigen, ich bin handelsfähig.
Also das heißt, man versucht, diese Krise beherrschbar zu machen, indem man irgendwas tut.
Also ich tue was, also bin ich auch nicht ohnmächtig und kann irgendwas gestalten, kontrollieren oder auch verändern. Und das hat ja zum Teil absurde Formen gezeigt, dass die Menschen halt nicht nur Mehl oder Nudeln gekauft haben, sondern auch in einem Ausmaß, der vorher unvorstellbar war, Klopapier. Aber wer Klopapier kauft, antizipiert natürlich, dass er genug zu essen haben wird, sonst bräuchte er das nicht. Gleichzeitig beweist man mit Klopapier, dass man auch in der Krise geschäftstüchtig ist.
Wenn man diesen Aktionismus sieht, also dieses Gefühl, was tun zu müssen, damit man nicht ohnmächtig ist, gilt es auch für manche Politiker?
Ja, ich glaube, wir haben gerade in der ersten Phase der Krise einen fast nie dagewesenen Schulterschluss erlebt zwischen Politik, Journalismus und Bürgern. Weil die Politik hat ja auch das Gefühl, da ist ein Virus und man hat keine wirkliche Handhabe. Es war so ein bisschen wie in dem Märchen von dem Hase und dem Igel. die Politik oder auch die Medien, die Bürger waren ewige Zweite. Der Virus war immer schneller, man sah diese rasant ansteigenden Kurven. Und das führte natürlich dann wirklich zu einem kollektiven Bremsaktivismus. Wir wollten nicht die ewigen Zweiten sein, sondern irgendwie zeigen, dass wir dem Virus Einhalt gebieten können.
Wie kommt denn so ein Deutschland damit klar?
Die Gefahr ist, dass jetzt Polarisierungen auf einmal entstehen. In der ersten Phase hatten wir einen großen Schulterschluss. Wir waren kollektiv bereit, unser Leben etwas runterzufahren. Jetzt ist eher eine Gemengelage da, dass Polarisierungen entstehen könnten. Wirtschaft versus Gesundheit, Jung gegen Alt, Krisengewinner versus Krisenverlierer, Freiheitsgläubige gegen Staatsgläubige. Das heißt, das ist jetzt eine sehr, sehr viel schwierigere Phase, die allerdings auch die Chance bietet, dass der Zweifel zu konstruktiven Lösungen führt, dass wir jetzt gemeinsam überlegen, wie können wir sinnvoll aus der Krise langsam wieder in eine wachsame Normalität umsteigen.
Wenn Sie das jetzt so beschreiben, ist ja die Frage, was kommt aus dieser Phase 2? Also bleiben wir eher eine aggressivere Gesellschaft oder eher eine solidarische Gesellschaft? Ist das etwas, was sich jetzt schon ausmendelt und wovon hängt es ab?
Also im Moment sind wir überwiegend noch eine sehr solidarische Gemeinschaft. Und was ich beobachte, selbst sagen wir mal, die Reißlinien, die die Bürger lange Zeit mit der Politik und mit den Politikern hatten, sind nicht mehr da. Also man erlebt eine große Akzeptanz der Politiker. Man blickt fast demütig vor dieser wahnsinnigen Entscheidung und mit diesen riesigen Konsequenzen, die ein Politiker heute treffen muss. Ich glaube, jeder ist froh, dass er das nicht treffen und verantworten muss. Jetzt sind die Menschen immer noch solidarisch, aber jetzt wächst eine Angst. Die Angst hängt auch damit zu tun, dass die Krise nicht nur fürchterlich ist, also wir sind gerade in vielen Ängsten. Wir haben ja nicht nur die Angst vor einer Erkrankung, wir haben nicht nur die Angst vor dem wirtschaftlichen Bankrott, nicht nur die Angst vor dem seelischen Alltagskollaps, sondern auch so eine Angst, dass die Gesellschaft sich irgendwann entzweit. Das heißt, wir müssen gleichzeitig immer ganz, ganz viele Ängste moderieren, haben aber auch vielleicht als Positivum aus der Krise mitgenommen, dass wir uns auf einmal als eine große Schicksalsgemeinschaft erleben. Also jeder hat das Gefühl, vor dem Virus sind alle gleich. Jeder kann seinen Beitrag leisten. Jeder wird auch gesehen. Also auch die, die in der Gesellschaft bisher nicht gewertschätzt worden sind, die Supermarktkassiererinnen, die Ordnungskräfte, die Pflegekräfte, die sind jetzt im Fokus und genießen eine Wertschätzung. Das heißt, ein positiver Nebeneffekt ist diese große Solidarität, diese Gleichschaltung, die wir fast erleben. Aber da ist natürlich auch gleich die Angst da, wenn wir jetzt in eine neuere Phase eintreten, wo es vielleicht nicht mehr diese kollektiven Maßnahmen gibt, sondern wo wir individuell aussteuern, wo wir überlegen, welche Branche kann wieder öffnen, wo wir überlegen, gibt es vielleicht Maßnahmen, die zielgruppenspezifisch ist, dann wächst natürlich auch die Angst, dass alte Rivalitäten und Eifersüchteleien wieder erwachen und dass die Solidarität sozusagen aufgekündigt wird.
Glauben Sie denn, dass irgendwas von dem Verhalten, was wir jetzt gerade machen, um die Krise zu bewältigen, bleibt?
Also wir machen ja eine Vielzahl von Erfahrungen, die bleiben werden. Also manche Menschen erleben mit, dass der banale Alltag mit seiner analogen Tätigkeit eine ganz große Intensität und Lebendigkeit hat. Also wir entdecken ja jetzt wieder das Basteln, das gemeinsame Spielen, das Beziehungsgespräch, das Gärtnern, das Wandern, andere kochen jeden Abend für die Liebsten. Das heißt, all diese Tätigkeiten, die so in der besinnungslosen Betriebsamkeit des Hamsterrades untergegangen sind, die erfahren jetzt wieder eine neue Konjunktur. Und das sind Erfahrungen, die die Menschen weiter festhalten. Also was mich als Psychologe sehr verblüfft hatte, wie viele Menschen in unseren tiefen Interviews derzeit beschreiben, dass sie angefangen haben zu puzzeln. Und ich glaube, dieses Puzzeln ist ein Versuch zu verstehen, was einem gerade widerfährt. Sagen wir, unser gewohntes Bild vom Leben ist komplett zerstört worden, komplett auseinandergebrochen. Und jetzt fangen wir an, kleinteilig sozusagen unsere Wirklichkeit, unser Bild vom Leben wieder zusammenzusetzen.
Das heißt, Sie machen jetzt auch weiter diese tiefen Interviews und machen daraus dann auch nochmal eine Studie? Oder was machen Sie als Wissenschaftler damit?
Wir machen im Moment diverse Studien für unterschiedliche Auftraggeber und dadurch ergibt sich auch wie bei einem Puzzle so ein Gesamtbild, wie die Menschen die Krisen meistern. Ich habe ja jetzt schon so ein paar Formen der Krisenbewältigung beschrieben. Also andere, die jetzt nicht in dieser analogen Entschleunigung sind, die sind viel virtuell unterwegs, die gucken viel Netflix oder sind im Internet. Da werden dann stundenlang Serien hintereinander geguckt. Man befindet sich da quasi in einem visuellen Staffellauf. Das schafft vordergründig erstmal Berührung. Langfristig beunruhigt das die Menschen. Aber wenn sie zu viel quasi in diesen virtuellen Tagtraumblasen unterwegs sind, dann geht es ihnen wie Kindern, die zu lange daddeln. Dann werden sie aggressiv, trotzig, neigen zu Wutanfällen, neigen, wenn man dann zu lange auch im Internet unterwegs ist, dann neigt man auch zu Verschwörungstheorien. Das heißt, wir können im Moment ganz, ganz unterschiedliche Formen differenzieren, wie die Menschen die Kunst der Krisenbewältigung erlernen. Es gibt dabei aber auch große, sagen wir, Unterschiede. Es gibt immer noch viele Menschen, die jetzt im Homeoffice arbeiten, die aber merken, sie sind überhaupt nicht, gerade weil sie immer am Gerät, am Computer, virtuell in Konferenzen sitzen, nicht in einer analogen Entschleunigung, sondern sie erleben eine digitale Verdichtung. Das heißt, Meetings, die früher ein Tagwerk waren, wenn man 3 Stunden zu einem verabredeten Ort unterwegs war, wo man sich dann 3 Stunden traf und hinterher 3 Stunden wieder zurückreiste, diese Tageswerke verdichten sich im Moment zu 2- bis 3-stündigen Stundenwerken. Und machen wir dann 2, 3, 4 Konferenzen, sind also gestresster als vorher. Das heißt, auch hier haben wir so die Gefahr der Polarisierung, dass wir Menschen haben, die jetzt sozusagen überaktiv werden und in ihrer Überaktivität die Schreckgespenster der Krisen bannen und andere, die sozusagen den analogen Reiz der Entschleunigung erleben.
Sie sind ja jemand, der schon oft diagnostiziert hat, dass wir eigentlich eine erschöpfte oder überbetriebsame Gesellschaft sind. Ja, also eins Ihrer Bücher heißt ja auch die erschöpfte Gesellschaft. Jetzt sind ja doch zumindest Teile, also die, die nicht in Aktionismus verfallen oder in Meetings hängen, sind ja doch tatsächlich jetzt entschleunigt. Empfinden wir das eigentlich als Entlastung?
Ja, das war, glaube ich, im ersten Moment für die Menschen nicht nur eine Entlastung, weil im ersten Moment hätte man das Gefühl, jetzt sind wir mal aus dem Hamsterrad raus, jetzt haben wir wirklich sowas wie einen kleinen Urlaub von den Alltagspflichten. Aber desto länger das dauert, desto beschwerlicher und spannungsvoller wird das, weil wir gleichzeitig auch erleben, die anderen Ängste nehmen überhand, also täglich steigt sozusagen die Angst vor der Erkrankung, die wirtschaftlichen Ängste, die Alltagssorgen, dass uns quasi die Decke auf den Kopf fällt, aber auch die Sorgen, dass die Gesellschaft irgendwann ihren Zusammenhalt verliert. Das heißt, das hat nichts von Urlaubsbeschaulichkeit, sondern die Menschen sind duldsam, aber sie stehen extrem unter Spannung und sie haben ständig die Sorge, dass sie irgendwann mal explodieren. Quarantäne bedeutet 40, also diesen Zeitraum von 40 Tagen, den können wir selig ermessen. Die Sommerferien orientieren sich auch an diesem Zeitraum, das sind 42 Tage. Aber alles darüber hinaus ist schwer vorstellbar. Und die große Herausforderung auch für die Politik ist jetzt, den Menschen im Grunde genommen eine neue Losung, einen neuen Plan mitzugeben. Wie lange dauert die nächste Etappe? Was ist in der nächsten Etappe möglich? Was ist sinnvoll?
Wenn Sie jetzt noch mal auf diese besondere Zeit gucken, von der Sie ja sagten, okay, die Quarantänezeit und dann kommt die nächste Phase, dann hängt es ja davon ab, wie lange das jetzt dauert. Aber was glauben Sie, in unserem menschlichen Miteinander wird bleiben nach der Krise? Oder was könnte daraus entstehen?
Letztes Jahr war es noch so, dass man das Gefühl hatte, am liebsten würden die Menschen sich in einer permanenten Gegenwart verbunkern. Und Angela Merkel war sozusagen der Schutzengel der Permanenz. Ihre berühmte Raute war sozusagen die fürsorgliche Umgrenzung des Auenlandes. Und sie suggerierte immer, es wird alles so bleiben, wie es ist. Das ist sozusagen euer gesicherter Spielraum. Jetzt machen wir die Erfahrung, wir sind zu großen Wandlungen fähig. Manche machen auch die Erfahrung, dass sie in der Not ungeheuer erfinderisch werden. Auch das ist eine Stärke, die quasi Deutschland innewohnt. Wir gelten ja als Land der Ideen, als Land der Erfinder und Querdenker, als Land der Patente. Aber dieser Erfindungsreichtum, der ereignet sich nicht im Hamsterrad, nicht in der besinnungslosen Betriebsamkeit, sondern wenn wir mal zur Ruhe kommen, wenn wir mal aus dem Gewohnten ausscheren, wenn wir mal bereit sind, die Welt anders zu denken, wenn wir mal produktiv verrückt sind. Und diese produktive Verrücktheit, dieser Mut zur Veränderung, den hoffe ich, werden wir beibehalten, auch nach der Krise.
Das heißt, wir werden einfach weiter im Gespräch bleiben müssen, um diese Phase und deren Auswirkungen noch zu analysieren. Vielen herzlichen Dank, Herr Grünewald, für dieses Interview.
Gerne, Frau Reschke.
Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de/AfterCoronaClub. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.